Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Businesscoach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich einen Mann zu Gast, dessen Einfluss im internationalen Reitsport auf eine besondere Art sehr groß ist. Karl Schneider. Er hat Pferde entdeckt und in die Weltspitze gebracht. Unter anderem Mary Lou, King Edward und Iron Dame Sinclair. Pferde, die im internationalen Spitzensport große Erfolge gefeiert haben. Unter anderem mit Reitern wie Henrik von Eckermann und Sophie Hinners. Er führt die Reitsportanlage am Rodderberg, wo wir uns heute auch getroffen haben. Eine Anlage, die nicht nur im Springsport, sondern auch im Vielseitigkeitssport eine zentrale Rolle spielt und unter anderem für Olympia- und Weltmeisterschaftsvorbereitung genutzt wird, wie auch in diesem Jahr für die Vielseitigkeitsreiter. Er hat selbst bis in die schwere Klasse hoch erfolgreich geritten, war viele Jahre Trainer der Nationalmannschaften von Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, also Dubai. Er verbindet Unternehmertum, Spitzensport und Pferdesportverstand auf sehr besondere Weise. Für mich ist er vor allem eines: ein Möglichmacher für Erfolg im Reitsport. Herzlich willkommen, lieber Karl, bei Winning Talks. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch und ich hoffe, dass ich dir heute ein paar Fragen beantworten kann, wie es zu all dem gekommen ist.
Ich bin schon ganz neugierig. Und Karl, ich habe ja gerade gesagt, für mich bist du ein Möglichmacher für Erfolg im Reitsport. Wenn du diesen Satz hörst, was geht dir dabei durch den Kopf?
Zuallererst natürlich Freude über das, was ich vielleicht dem einen oder anderen Reiter durch das passende Pferd ermöglicht habe. Du hast es eben schon angesprochen, Henrik von Eckermann war eigentlich, bevor er zu uns zum Rodderberg gekommen ist, eigentlich ja auch schon ein super Reiter, war viele Jahre bei Ludger Beerbohm. Aber ich glaube, so den richtigen Durchbruch dann in den internationalen Sport und auch um in der Weltrangliste ganz nach vorne zu kommen, dabei hat ihm mein Pferd Mary Lou geholfen. Und damit ist er dann auch schon, ich glaube, sogar Nummer 1 oder Nummer 2 in der Weltrangliste geworden mit Mary Lou. Und Mary Lou war über mehrere Jahre eines, wenn nicht das erfolgreichste Pferd im Springsport. Und King Edward konnte dann in die Fußstapfen von Mary Lou treten, eigentlich nicht nur in die Fußstapfen treten, sondern konnte das sogar noch toppen und ist mit Henrik ja Mannschafts- und Einzelweltmeister. Im Moment noch amtierend. Bis Aachen dieses Jahres ist er ja noch Weltmeister und dann wollen wir mal schauen, wer ihn dann dieses Jahr eventuell ablöst.
Ja, beeindruckend, dass du gleich zwei Pferde so weit gebracht hast. Und das Spannende bei sowas ist ja immer, wie entdeckt man eigentlich solche Pferde? Und weil wir jetzt gerade schon kurz bei King Edward waren, da die Nachfrage, wie hast du den eigentlich gefunden und wie hast du gesehen, jo, der kann ganz groß rauskommen?
Ja, zum einen muss ich sagen, habe ich mittlerweile ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut und habe natürlich viele, ich sag mal, Speer auch, die auf den verschiedenen Turnieren im In- und Ausland auch schon mal für mich die Augen offen halten. Und bei King Edward war es eigentlich so, dass ein Bekannter von mir aus Belgien zu mir gesagt hat, hör mal, du musst mal hier kommen, hier läuft ein Pferd rum mit einem jungen Mädchen, das sieht aus, als könnte das schon richtig gut sein. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wo geht das Pferd denn das nächste Mal, dann komme ich mal dahin. Und dann habe ich mir das Pferd angeguckt, das Pferd hat mir aber gar nicht gefallen. Und als ich aber dann auf dem Turnier war, sah ich auf einmal den King Edward am Abreiteplatz über die ersten kleinen Sprünge springen. Und da habe ich zuerst gedacht, ich sehe eine Fata Morgana, weil der schon mit so viel Abdruck und so viel Qualität da sprang. Und habe dann auch direkt versucht, da den Kontakt herzustellen oder aufzubauen zu der Reiterin beziehungsweise zu den Eltern, zu den Besitzern. Und das hat sich aber dann doch erst sehr schwierig dargestellt. Das Pferd wäre absolut nicht zu verkaufen. King Edward wäre also Familienmitglied und so weiter. Und naja, in mühevoller Kleinarbeit ist es mir dann doch gelungen, am Ende ihn zu kaufen. Und ja, hat dann erst bei Janika und dann nachher bei Henrik natürlich auch das perfekte Zuhause gefunden und ja, für ganz große Erfolge gesorgt.
Also diesen Moment habe ich gerade vor Augen, wie du die Fata Morgana gesehen hast. Wahnsinn. Ja, und du sagtest ja schon, da gehörte viel dazu, auch dein Netzwerk, deine Späher, die du aussendest und so weiter. Wenn man heute auf deinen Weg schaut, wirkt vieles selbstverständlich, mal ebenso mehrere Pferde in die Weltspitze gebracht. Und du hast dir über viele Jahre dein Business wirklich ja im Top-Segment aufgebaut. Wie entsteht sowas überhaupt, Karl? Gab es da irgendwie frühe Entscheidungen oder Weichenstellungen, die besonders wichtig waren, rückblickend? Wie ist das eigentlich entstanden, bis in dieses Top-Segment so zu kommen?
Ja, zum einen habe ich das Glück gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich hatte natürlich ein Riesenglück, auch mit, dass meine Eltern natürlich auch schon mir irgendwo den Pferdevirus mit in die Wiege gelegt haben. Meine Eltern mir hier auf dem Rodderberg eine super Plattform beschert haben, wo ich mich dann auch reiterlich und auch geschäftlich entwickeln konnte. Das war natürlich sehr, sehr wichtig, um überhaupt erstmal richtig in Gang zu kommen. Dann hatte ich auch das Glück, dass ich immer gute Leute um mich hatte. Herr Tegetow, der früher selber auch hier viel am Rodderberg geritten ist, der auch unheimlich viel in den Rodderberg investiert hat und in den Ausbau und in die Geländestrecke und so weiter, der aber auch mir immer die Möglichkeit gegeben hat und immer geschaut hat, dass ich immer ein, zwei Pferde hatte zum Reiten, hat jetzt nicht irgendwelche ganz verrückten Summen ausgegeben, aber hat dann dafür gesorgt, dass wenn die Pferde sich dann gut entwickelt haben, dass ich die nicht unbedingt verkaufen musste. Und das war natürlich immer so ein bisschen das Problem, also ein Pferd zu entdecken und dann ein Pferd auch nach oben zu bringen, ist eine Sache. Aber dann den lukrativen Angeboten dann die auszuschlagen und da dann standhaft zu bleiben, das ist dann nicht immer ganz so einfach. Und da war ich dann schon sehr glücklich, dass Herr Tegetow dann immer gesagt hat, das ist nicht, er lebt nicht davon und das ist nicht sein Business und er freut sich mit mir an den Erfolgen und dadurch konnte ich dann doch hier und da die Pferde auch behalten. Es sei denn, wir waren beide der Meinung, dass es Angebote gab, die einfach so sensationell waren, dass wir dann gemeinsam beschlossen haben, okay, dann muss man halt auch vernünftig sein und das Pferd auf die Reise schicken. Und ja, das hat mir sicherlich gerade in den jungen Jahren unheimlich geholfen, dieser Rückhalt auch von meinen Eltern, aber auch eben von der Familie Tegetow.
Und ist das dann so entstanden und gewachsen oder war da durchaus auch für dich wie so ein strategische Planung dahinter? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man so ein Netzwerk dann hat, Menschen, die einem auch vertrauen, die Vertrauen in dich gesetzt haben und die aber auch Spaß offensichtlich dran hatten, dich zu entwickeln, dich zu begleiten und dir auch Dinge möglich zu machen, die du heute vielleicht anderen möglich machst?
Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich hatte unheimlich Glück, die richtigen Leute um mich herum zu haben. Ich hatte aber auch, glaube ich, ein bisschen das Gespür selber für die ein oder andere richtige Entscheidung. Das war damals, als ich angefangen habe, in Katar als Trainer zu arbeiten. Das war zwar für mich dann dementsprechend reiterlich eher das Ende meiner Karriere, aber dafür, was das Geschäft angeht und was die meine berufliche Zukunft im Bereich des Trainings anging, war das bestimmt ein Meilenstein, weil das sich unheimlich entwickelt hat und gewachsen ist und die vom Budget her sehr starke Möglichkeiten hatten. Aber es war da ja auch schon für mich unheimlich wichtig zu sehen, welches Pferd muss zu welchem Reiter oder welcher Reiter kann welches Pferd am besten bedienen. Und da habe ich unheimlich viel gelernt, weil ich eine sehr große Gruppe an Schülern hatte über die 6 Jahre, aber halt eben auch eine sehr, sehr große Gruppe an Pferden. Und dann eben zu gucken, dass man da möglichst das, wie man mal so schön sagt, Perfect Match gestaltet und dann auch Erfolge erzielt, weil man wird natürlich als Trainer gerade in diesen Nationen auch unheimlich am Erfolg gemessen, war es natürlich für mich dann immer sehr, sehr wichtig, da richtige Pferd-Reiter-Kombinationen herzustellen. Aber auch da war es immer schon für mich interessant zu sehen, dass letzten Endes die Pferde, die uns wirklich die super Erfolge gebracht haben, das waren nicht die ganz teuren Pferde, die vorher schon irgendwelche gewaltigen Dinge geleistet haben, wie damals diese Belladonna zum Beispiel, die wir von Meredith gekauft haben, die ja auch damals als eines der besten Springpferde der Welt galt. und die dann im Grunde genommen, wo meine Reiter eigentlich diesen Erwartungen, ein solches Pferd nachzureiten auf ähnlichem Niveau, gar nicht gerecht werden konnten. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Pferde, die mehr in der zweiten, dritten Reihe unterwegs waren, gefunden haben, dass die dann bei uns sogar nochmal ein, zwei Schritte nach oben gemacht haben. Und ich hatte Pferde dann auf der Weltmeisterschaft oder den Asian Games, die wir also wirklich für, in Anführungszeichen, ganz preiswertes Geld kaufen konnten und die sich also extrem gut entwickelt haben. Und man hat gemerkt, bei den Reitern war der Druck deutlich geringer, weil die eben nicht auf einem weltbekannten Pferd unterwegs waren, sondern auf einem Pferd, mit dem die gemeinsam gewachsen sind und dann auch dementsprechend eine sehr gute Partnerschaft dann gebildet haben.
Ah, das finde ich ist ein ganz spannender Aspekt, dass du sagst, dass das sogar den Reitern den Druck rausgenommen hat, wenn die nicht auf den Top-Top-Pferden gesessen haben, vom Namen und von den Ergebnissen her. Und dann auf den Pferden aus der zweiten Reihe, die vermutlich, wie du sagst, am Ende sogar noch besser wurden, aber nicht per se auf dem Blatt Papier vom Fleck weg die Top-Pferde waren, dass das den Reitern sogar mental geholfen hat. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt.
Nee, das ist, glaube ich, so, weil ich denke, da werden wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen im Einzelnen drauf kommen, aber gerade im Reitsport ist ja das Mentale und der Kopf eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und man hat ja sowieso, wenn man auf, gerade auch wenn man auf einem höheren Niveau unterwegs ist, Druck. Druck, den man sich selber macht, Druck, den die Föderation oder was auch immer irgendwo ausübt, die Sponsoren, die Pferdebesitzer etc. Und ich glaube, dass wenn man dann eben auf so einem ganz, ganz bekannten Pferd unterwegs ist, dann weiß man ja, wenn irgendwas nicht so richtig läuft, dann kann man das auf jeden Fall schon mal einem nicht in die Schuhe schieben, kann man nicht dem Pferd, sondern dann liegt es schon mal ganz, ganz klar am Reiter. Und ich glaube, dass das eben den Druck bei dem einen oder anderen nochmal erhöht hat. Und wenn das schon mal eben ein Faktor war, den man schon mal rausstreichen konnte, weil man eben mit einem Pferd unterwegs war, was eben noch nicht in aller Munde war und vor alle Leute vor Augen hatten, dann waren die Reiter da, glaube ich, schon deutlich entspannter. Wobei das natürlich auch von Reiter zu Reiter immer auch eine Frage des Mentalen ist und des Charakters. Manche, die sind so stumpf, die lassen das gar nicht an sich heran und die interessiert das nicht. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann unterbewusst irgendwo einen gewissen Druck dann ja auch spürt.
Klingt für mich irgendwie wie so eine Zauberformel für den Perfect Match. Das hört sich klasse an. Karl, zu dir selber. Du warst ja auch bis zu dem Punkt, wo du dann in die Trainerrolle für Nationalmannschaften gegangen bist, selber als Reiter erfolgreich unterwegs. Und wenn du da so zurückblickst, was waren da so deine größten und auch schönsten reiterlichen Erfolge?
Ja, für mich ist natürlich nach wie vor Hamburg immer was ganz Besonderes. Mittlerweile ist das vielleicht nicht mehr ganz so prestigeträchtig, das Turnier, wie es damals war. Früher war wirklich Hamburg und Aachen eigentlich so die zwei absoluten Top-Events in Deutschland. Und da hatte ich das große Glück, eben ein ganz, ganz tolles Pferd zu haben, was für dieses Derby auch prädestiniert war. Und habe dann da ganz tolle Erfolge feiern dürfen. Und ja gut, das ist natürlich für mich unvergesslich. Durch die Erfolge da hatte ich auch die Möglichkeit, verschiedene andere große Turniere zu reiten, konnte Deutschland diverse Male in Nationenpreisen vertreten. Aber ich muss sagen, bei all dem fand ich es auch immer sehr, sehr schön, regional erfolgreich zu sein, weil letzten Endes finde ich es persönlich immer so, dass ein Erfolg natürlich auch nur dann schön ist, wenn man auch irgendwie Menschen um sich hat, mit denen man den Erfolg dann teilen kann, die sich mit einem freuen. Und das war dann für mich immer schöner, wenn ich irgendwo hier in der Region war, sei es jetzt vor der Haustür in Oberbachen, den großen Preis gewinnen konnte. Da hatte ich doch immer aus dem eigenen Stall und auch hier aus dem Kreis, wenn man so sagen darf, eine größere Fangemeinde und Familie und Freunde und so weiter. Und das war dann natürlich immer besonders schön. Und ich sag mal, die hat das nicht interessiert, wenn ich irgendwo in Wien einen großen Preis gewonnen habe, was vielleicht vom Stellenwert viel höher anzusehen war, aber was damals auch noch nicht so diese ganzen sozialen Medien gab, ja hier kaum einer mitgekriegt hat, wenn ich nicht gerade den Generalanzeiger kontaktiert habe und denen das mitgeteilt hat, unserer regionalen Zeitung hier, dann hat das eigentlich ja kaum jemand mitbekommen, wenn man irgendwo im Ausland größere Erfolge erzielt hat. Also war es für mich eigentlich immer sehr, sehr schön, auch auf regionaler Ebene gut zu sein, weil ich auch immer gesagt habe, okay, das ist auch ein bisschen dann mein Kundenkreis, der mir hier zuguckt. Damals war ich ja auch international noch nicht so im Geschäft, sondern habe mehr auch landesweit und bundesweit Pferde verkauft, aber noch nicht so viel im Ausland. Also war es natürlich dann auch wichtig, dass man sich landes- und bundesweit auf den Turnieren erstmal gut zeigen kann, gut präsentieren kann, um auch dementsprechend dann Schüler und Kunden und so weiter zu begeistern. Die sagen, Mensch, so wie der Karl reitet, das gefällt mir gut, bei dem möchte ich gerne trainieren. Oder das Pferd, was der Karl da vorgestellt hat, sprang ja super. Ich frage den mal, ob das nicht vielleicht zu verkaufen ist. Also so war das für mich damals fast genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, landes- oder regional, landesweit, bundesweit erfolgreich zu sein, weil das in dem Moment mir erstmal persönlich und meiner Familie viel bedeutet hat, aber auch geschäftlich viel bedeutet hat.
Ich höre da ganz viele tolle Erfolge raus und ich kann das auch verstehen, so diese ländlichen Turniere, die haben einfach auch einen ganz besonderen Charme und Oberbachem kenne ich selber auch sehr gut und da einen großen Preis zu reiten, da glaubt man fast, man ist irgendwo international unterwegs, wenn dann alle für einen applaudieren. Karl, du hattest viele verschiedene Pferde und ich bin der Meinung, es gibt Pferde, die lehren einen besondere Dinge. Und gab es für dich ein Pferd oder mehrere Pferde, die für dich ganz speziell waren, weil sie dir ganz viel beigebracht haben oder weil du mit denen was Besonderes erlebt hast? Welches Pferd wäre das, wenn du eins nennen würdest?
Absolut. Also für mich ganz klar das Pferd, glaube ich, was persönlich mein Reiten, meine Karriere, auch meine Sichtweise zu dem Sport geprägt hat, war Giorgio. Eigentlich, wenn man meinen Namen sportlich genannt hat, war der eigentlich immer in Verbindung mit Giorgio. Da habe ich meine größten Erfolge mit feiern dürfen. Aber genau, was du auch sagst, viele Dinge auch gelernt, die mir bis heute auch viel weiterhelfen. Giorgio war ein Pferd, der zum einen, als wir den gekauft haben, Katastrophenröntgenbilder hatte, 5-jährig schon. Das Pferd ist mit mir bis 18 im internationalen Sport gelaufen, war toi 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 nie krank, hat vor allen Dingen nie Probleme gehabt mit der Hufrolle und diese Hufrollenbilder 5-jährig sahen schon aus, als hätte man irgendwie mit der Schrotflinte reingeschossen, so durchlöchert war die Hufrolle und er hat nie einen Tag damit Probleme gehabt oder war lahm oder sonst was, sodass das schon mal mir bis heute eigentlich gezeigt hat, auch wenn ich selber Pferde einkaufe, gar nicht zu viel Wert auf die Röntgenbilder zu legen, sondern ich bin der Meinung, der festen Überzeugung sogar, dass heutzutage die Pferde im Sport kaum lahm gehen, weil irgendwelche röntgenologischen Befunde die Probleme verursachen, sondern es ist vielmehr der Bereich der Weichteile, also Sehnen, Bänder, Gelenke und so weiter, wo viel eher mal Probleme auftauchen, als das der Fall ist, weil irgendwo jetzt ein Röntgenbild nicht so optimal ist, wie man das aus der Skala vielleicht gerne hätte. Und das hat mir also der Giorgio schon deutlich gezeigt und ich muss sagen, da fahre ich auch ganz gut mit. Ich hätte bestimmt das eine oder andere Pferd nicht gekauft, wenn ich da zu pingelig gewesen wäre. Und am Ende, wenn die Pferde im Sport gut gehen und auch solide gehen, auch durch die Bank weg ohne größere Pausen, dann sehen meine Kunden auch, dass das Pferd mit der ein oder anderen Veränderung vielleicht gut umgehen kann und haben dann auch das Vertrauen, dass ich in das Pferd habe und kaufen das auch mit der ein oder anderen Veränderung vielleicht. Und das hat mir, glaube ich, schon der Giorgio irgendwo gezeigt, dass die Röntgenbilder, dass man nicht auf den Röntgenbilder reitet, sondern auf dem Pferd. Und das Nächste, was er mir eigentlich auch gezeigt hat, er hatte also eine sehr eigenartige Technik am Sprung. Also ich glaube, eine Springpferdeprüfung hat er in seinem ganzen Leben nicht gewonnen. Aber das spielt eben auch keine Rolle, ob das Pferd jetzt da, wie man es im Bundeschampionat gerne hätte, mit einer 9,0 Basküle da die Oxer überwindet. Sondern wichtig ist einfach, das Pferd muss die Stangen liegen lassen wollen, muss eben eine gute Einstellung zum Sport haben. Und der Charakter, den der Giorgio hatte, der war einmalig und das hat mich schon auch jetzt, was das den Kauf anderer Pferde angeht, geprägt.
Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, dass du sagst, Mensch, so diese Röntgenbefunde und so weiter, man geht da ja in gewisser Weise eine Wette ein. Ich meine, selbst wenn die Röntgenbefunde perfekt sind, kann am nächsten Tag was sein. Das ist ja ein bisschen das, was ich gerade bei dir rausgehört habe. Und du hast auch weitere Aspekte genannt, die wichtig sind, wie du gute Pferde erkennst. Deine eigene Reiterei, auch jetzt die Geschichte mit diesem besonderen Pferd, von dem du gerade gesprochen hast. Was hat dich dann deine Erfahrung im Rücken mit deiner eigenen Reiterei gelehrt, wirklich Potenzial zu sehen in Pferden, bevor andere überhaupt darüber nachdenken, dass dieses Pferd etwas ja für den großen Sport sein könnte?
Gut, wenn ich jetzt am Turnier bin und sehe eine Prüfung, wo wirklich viele Pferde am Start sind, und dann gibt es immer so Pferde, wo ich immer sage, das ist so ein Eyecatcher, der mir auf einmal irgendwie gefällt, weil ich vielleicht sehe, dass das Pferd die eine oder andere schwierige Situation gut gemeistert hat. Das hat jetzt gar nicht unbedingt auch viel mit der Höhe zu tun, aber manchmal sieht man ja, oh Mensch, da ist der Reiter aber ganz schlecht hingekommen, aber das Pferd hat da super reagiert, hat Mut bewiesen, hat eben da wirklich Charakterstärke, dass dann nicht direkt das Herz dann in die Hose rutscht und eine Verweigerung passiert oder was auch immer, sondern man sieht, das Pferd kämpft mit. Also die Technik, wie das Pferd den Sprung macht, ist für mich jetzt gar nicht unbedingt so gravierend, sondern wirklich der Charakter, die Einstellung des Pferdes auch in kritischen Situationen für den Reiter zu kämpfen, das ist eigentlich das, was ich an einem Pferd ganz, ganz besonders schätze und was ich auch, wenn ich das sehe im Parcours, dass ein Pferd auf einmal mal irgendwas möglich macht, wo man eigentlich denkt, oh, das war aber jetzt eigentlich unmöglich, aus der Situation den Sprung noch fehlerfrei zu machen, dass mir dann auf einmal dieses Pferd dann doch ins Auge fällt und ich sage, Mensch, der hat aber schon mal ganz viele positive Aspekte, die wir für den heutigen Sport brauchen. Und da ist, glaube ich, die Einstellung des Pferdes zu dem Sport ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, der vielleicht oft ein bisschen vergessen wird, weil die Leute zu sehr auf was kühle Technik etc., Rittigkeit setzen. Das ist vielleicht im kleineren Bereich schon mal wichtiger, dass ein Pferd vielleicht jetzt eine Top-Reiteigenschaft hat, aber nachher bei den richtigen Top-Jockeys, die sind reiterlich so gut, dass die auch eventuell vielleicht Schwächen des Pferdes, was die Rittigkeit und so weiter angeht, können die eher mal ausbügeln. Aber die Einstellung zu dem Sport, die hat ein Pferd oder die hat ein Pferd nicht. Die kann man dem Pferd auch schlecht beibringen. Man kann das natürlich positiv schulen oder auch negativ in die falsche Richtung arbeiten. Aber ich glaube, dass eben diese Spitzenpferde, die Außergewöhnliches leisten, die wollen das. Die wollen den Parcours null springen, egal ob die mal einen halben Meter zu groß oder zu dicht kommen. Das sind so richtige Fighter und die kämpfen für den Reiter. Und ich glaube, dass das diese Charaktereigenschaften, die sind mittlerweile für mich viel, viel wichtiger als jetzt eine super Basküle am Sprung oder so.
Ja, ganz interessant, dir da zu lauschen. Und dann hast du ja nach einer gewissen Zeit ein Bild von so einem Pferd und hast Potenzial entdeckt. Und wie ist es dann? Wie triffst du dann die Entscheidung, ja, den nehme ich oder nein, das lassen wir lieber? Ist das, weil du denen dann abschließend einmal ins Auge guckst? Ist das Bauchgefühl oder woran machst du dann fest, nachdem du dieses Pferd vielleicht ein paar Mal gesehen hast, das ist eine Wette, die wir eingehen oder das lohnt sich?
Gut, da muss irgendwo ein bisschen das Gesamtpaket stimmen. Für mich auch jetzt in Bezug auf mein Geschäft auch immer natürlich wichtig der EK, also unser Logo. Einkaufspreis. Wenn ich der Meinung bin, das passt, das Gefüge passt zusammen, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt zur Qualität, zum Ausgang, zum Ausbildungszustand etc., dass das Gesamtbild passt, dann gehe ich da dann auch konkret ans Werk und versuche mir das Pferd zu sichern. Oder ich habe schon direkt den passenden Reiter im Kopf und denke, Mensch, das wäre genau das richtige Pferd für die und die Reiterin oder für den und den Reiter. Und gehe dann vielleicht schon ein bisschen in Vorarbeit und erzähle demjenigen von dem Pferd und sage, Mensch, hier Hendrik, guck dir mal hier das Pferd an, den habe ich am Wochenende am Turnier gesehen. Ich meine, das wäre genau das passende Pferd für dich. Und ja, bekomme dann natürlich ein Feedback. Und wenn die dann auch der gleichen Meinung sind, dann gehen wir da ein bisschen gezielter ans Werk und versuchen dann, da eine Verbindung herzustellen.
Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch ja nicht ganz so leicht ist. Ich meine, du stehst da mit deinem Namen, suchst die Pferde aus, empfiehlst. Wie ist das für dich, wenn du überzeugt bist von so einem Pferd und da kommt vielleicht zunächst ein bisschen, naja, wir nennen es nicht Gegenwind, aber Zweifel oder kritische Nachfragen und du bist aber 100% von diesem Pferd überzeugt. Was braucht es dann für dich, dass du dann trotzdem durchziehst? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, na, dann lassen wir es vielleicht lieber?
es gibt sicherlich auch Momente, wo ich vielleicht dann auch selber zweifle. Aber eigentlich traue ich da mittlerweile meiner Erfahrung und auch meinem Netzwerk. Und ich sage immer so, für jedes Töpfchen gibt's das passende Deckelchen. Und wenn vielleicht der Reiter, den ich für das Pferd im Kopf hatte, doch nicht die letzte Überzeugung hat oder da vielleicht nicht das Budget gerade da ist oder der Sponsor vielleicht ein anderes Pferd schon gekauft hat oder wie auch immer, dann bin ich trotzdem der Meinung, wenn man ruhig bleibt und an das Pferd auch weiter glaubt, dass sich dann die nächste Tür öffnet und man dann da den passenden Reiter dann auch findet. Und ich glaube sowieso, dass das ganz entscheidend ist in meiner Branche, die Geduld zu haben. Und das ist, glaube ich, oft das Problem bei vielen, wo heutzutage alles immer zu schnell gehen muss und die Erfolge zu schnell kommen müssen. Und das geht für meine Begriffe einmal sowieso auch oft auf die Belastung der Pferde, sei es mental oder auch auf die Gesundheit. Und ich bin der Meinung, wenn man den Pferden mehr Zeit gibt und es ruhig angehen lässt und auch gerade in jungen Jahren das wirklich Step by Step macht, dass man auch dann langfristig viel mehr Freude mit dem Pferd hat und das Pferd auch viel länger Leistung bringt.
Ja, klingt logisch. Und ich selbst bin ja auch in den Genuss gekommen, dass ich mit dir ein paar Mal losfahren durfte, um für mich ein Pferd auszusuchen. Damals hatten wir ein Pferd für die Vielseitigkeit gesucht. Jetzt läuft sie super im Springen, habe ich mich umentschieden, weil die einfach so toll im Parcours ist. Da ruft der Kunde an.
In der Tat.
Möchtest du rangehen?
Nein, der kann ich auch gleich zurückrufen.
Ich selbst bin ja auch in den Genuss gekommen, dass wir mal zusammen losgefahren sind und ein Pferd für mich gesucht haben vor ein paar Jahren und da ist die Fuchsstute Kentucky bei rumgekommen. Woran hast du eigentlich gesehen, dass dieses Pferd für meine Bedürfnisse Potenzial hat und auch zu mir passt, ich zu ihr passe und wir zusammen erfolgreich sein können, was wir ja mittlerweile wirklich sind?
Ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass das Pferd Vielseitigkeit oder dass ihr Vielseitigkeit gut liegen könnte. Gesprungen ist sie ja auch schon vorher sehr, sehr gut. Da hat es viele Nullrunden gegangen. Also über die Qualitäten als Springpferd war ich mir eigentlich von Anfang an sehr sicher. Was die Vielseitigkeit anging, war das natürlich für uns ein absolutes Neuland, weil sie hat keine Erfahrung gehabt im Gelände und dressurmäßig war es okay. Also die Grundgangarten waren gut und ließ sich schön reiten. Also das war alles irgendwo schon gegeben. Aber das rauszufinden, ob das nachher auch für die Vielseitigkeit super passt, das ging ja letzten Endes erst, als sie bei uns war und wir dann angefangen haben, auch mal hier und da im Gelände mit ihr zu springen. Und letzten Endes haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass sie einfach vom Nervenkostüm her ja sich da zu sehr dann aufregt und nicht ganz so glücklich ist dann mit der ganzen Geschichte und dann wirklich ja gemerkt haben, dass sie im Springen da über sich hinauswächst und durchstartet. Und dann war es, glaube ich, auch von dir die richtige Entscheidung zu sagen, weißt du was, die ist im Springen so super und das macht ihr so viel Spaß, lass uns in der Richtung weiterarbeiten und ihr da nicht unbedingt dann die Vielseitigkeit aufzwingen, sondern sie in dem Bereich lassen, wo sie sich auch wohlfühlt und wo sie auch dann abruft und oder ihre Leistung auch immer wieder zeigt.
Du schaust auf Pferde, findest Pferde und siehst auch, welcher Reiter dazu passt. Gibt es da wie so Kategorien von Reitern, die zu Kategorien von Pferden passen? Oder wie machst du fest, welcher Reiter denn jetzt zu welchem Pferd gut passt?
Gut, man sieht natürlich so ein bisschen, gerade jetzt im höheren Sport, im Spitzensport, sieht man natürlich die Reiter oft im Fernsehen oder oft auch im Livestream oder was auch immer, dass man dann so ein bisschen auch sieht, welchen Typ Pferd über die Jahre den ein oder anderen Reiter natürlich immer wieder begleitet. Beim Henrik weiß ich, der liebt ja, das sieht man ja auch immer wieder, so Pferde mit unheimlich Go, also mit sehr viel Blut geprägt. Und andere Reiter haben vielleicht lieber so ein bisschen so eher den klassischeren Typ, der eher etwas ruhiger ist vom Nervenkostüm her. Und so, glaube ich, ist das schon mal dann nachher, dass man das über die Erfahrung so ein bisschen sieht, wer gerne was reitet. Am Ende können die Top-Jockeys eigentlich fast jede Art von Pferd reiten, aber jeder Reiter hat sein Lieblingspferd oder die Art des Pferdes, die einem besonders zusagt. Und wenn man jemanden hat, der bereit ist, einem ein teures Pferd zu kaufen, dann entscheidet man sich natürlich immer lieber für das Pferd, das man gerne hätte, als dass man da irgendwelche Kompromisse eingeht. geht und sagt, naja gut, dann ich reite zwar lieber gerne so ein bisschen heiße Ofen, aber dann nehme ich jetzt zur Not heraus dann eben halt auch so einen etwas langsamen, gemütlichen Vertreter. Das machen die ja dann nicht, ne? Die wollen versuchen, dann schon auch das Pferd sich zu sichern, wo sie überzeugt sind, dass das im Sport sie nach vorne bringt.
Und wenn du dann so ein Pferd siehst und sagst, das könnte zu dem und dem Reiter passen, auch so vom Reitfeeling her, probierst du die Pferde auch selber aus, um zu wissen, wie das Reitfeeling ist, oder ist das dann nicht so wichtig?
Doch, ich mache das auch öfter, aber letzten Endes vertraue ich schon auch ein bisschen meinem Auge da, wenn ich das Pferd beobachte über mehrere Turniere hinweg. Du hast natürlich jetzt auch die Möglichkeit, durch diese sozialen Medien und durch Clip My Horse und durch die ganzen FEI-Seiten und so weiter, die Pferde auch unheimlich transparent zu checken. Also du kannst ja wirklich dann auch schauen, wie oft sind die null gegangen und sind die schon mal irgendwo ausgeschieden oder sowas. Das kann natürlich nicht nur mir, sondern auch meinen Kunden nachher unheimlich helfen, weil ich sag einfach mal, ein Pferd, was eine 70-80-prozentige Nullquote hat, egal jetzt mal auf welcher Höhe, das zeigt ja schon mal ganz deutlich, dass das Pferd irgendwo sehr, sehr vorsichtig ist und nur sehr, sehr selten Fehler macht. Und das sind Dinge, die mir auch dann helfen, wenn ich ein Pferd jetzt irgendwo im Ausland nur einmal sehe und das Pferd mich vielleicht in dem Moment begeistert hat, dann versuche ich dann meine Recherchen zu machen und zu schauen, war das jetzt heute nur eine Eintagsfliege oder geht der wirklich beständig so gut, wie ich ihn heute gesehen habe. Und das bestätigt mich dann manchmal und manchmal ist es aber auch ernüchternd, dass ich dann sage, naja gut, der hat ja heute irgendwie einen guten Tag, aber ansonsten lässt er sich eher ein bisschen hängen.
Ganz, ganz spannend, wie du da rangehst, Karl. Es klingt so leicht und doch gehört da natürlich so viel mehr dazu, was man mitbringen muss, um das dann auch wirklich so zu können. Das ist wahrscheinlich die Zauberformel von dir für Perfect Match, die auch bei dir bleiben soll. Und das Thema Perfect Match mit dir als Trainer, auch da ist es ja wichtig, dass du Reitschüler hast, zu denen du gut passt, die gut zu dir passen. Was ist wichtig für dich, was Menschen mitbringen, damit sie mit dir erfolgreich trainieren können?
Also das Allerwichtigste für mich ist wirklich eine positive Einstellung. Was ich überhaupt nicht mag, ist nach dem Reiten oder auch mal nach einem Fehler oder nach einer schlechten Runde, ist ein langes Gesicht. Dann irgendwie, wenn die Reiter dann mutig sind und oder womöglich auch dann ob das Pferd das auch noch schieben und so weiter. Also für mich ist erstmal grundsätzlich, egal ob jetzt sportlich oder auch was den Pferdeverkauf angeht, dass ich versuche, möglichst mit Menschen zusammenzuarbeiten und mich mit Menschen zu umgeben, die generell positiv gestimmt sind. Und das finde ich ganz wichtig auch für den Sport. Man kann enttäuscht sein nach einem Parcours, ist gar keine Frage, aber dann muss man das versuchen, sachlich zu analysieren, muss sagen, okay, was muss man nächstes Mal besser machen und so weiter. Aber ich mag nicht dann irgendwie, dass dann irgendwie eine schlechte Runde dann über Gott weiß wie lange mit sich rumtragen und immer wieder dann zweifeln und so weiter. Man muss mit Freude und vor allen Dingen positiv an die Sache gehen und auch aus einem schlechten Parcours auch das Positive. Man kann natürlich sagen, man hat jetzt einen Fehler gehabt an Hindernis Nummer 10. Dass man aber von den 15 Sprüngen 14 Fehler frei gemacht hat, ist ja auch schon mal eine super Sache. Klar ärgert man sich über die eine Stange, die dann runtergefallen ist. Aber ich finde es schade, wenn man dann den Parcours an dieser einen Stange festmacht, die gefallen ist, und nicht sieht, dass man vielleicht die anderen 14 Sprünge super gesprungen ist und das Pferd das toll gemacht hat und man schönen Rhythmus hatte und alles. Und das finde ich eben sehr, sehr wichtig, dass man, und das nur dann macht mir das Training auch Spaß. Ich habe nicht gerne mit Menschen zu tun, die mit einem langen Gesicht rumlaufen und negativ an die Sache rangehen, weil das, da habe ich immer den Eindruck, das zieht einen selber auch runter. Und deswegen möchte ich, oder ist für mich immer ganz, ganz wichtig, irgendwo der Charakter auch des Schülers. Und ich versuche, weil ich selber so gestrickt bin, immer auch einen schlechten Parcours, auch immer wieder was Positives zu sehen und positiv auf die nächste Prüfung zu schauen und nicht immer rückblickend auf alles, was negativ war.
Ja, total nachvollziehbar. Und am Ende, wenn man sich die Leute um sich schart, die positiv sind und das mitbringen und die Energie, die man selber eigentlich auch haben will, das beflügelt einen ja auch selber, als wenn man die ganze Zeit dann diese Miesepeter um sich hat, sehe ich ganz genauso. Und im Übrigen strahlt es auch auf die Pferde ab in meinen Augen.
Nee, bin ich total bei dir. Und man hat als Trainer mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun. Du hast Schüler, die musst du ein bisschen motivieren, ein bisschen, ich sag mal, anpieksen, bevor sie in Parcours gehen und sagen, so komm, jetzt geht's los, und ein bisschen motivieren, dass der Kampfgeist auch dann ein bisschen rauskommt. Andere, die musst du eher beruhigen, einwirken und versuchen, ein bisschen die Nervosität zu nehmen. Also du hast ja wirklich da, und das muss man auch als Trainer ein bisschen rausfühlen. Deswegen ist es für mich immer ganz, ganz schwer, und das mache ich auch ganz ungerne, wenn jemand auf dem Turnier auf einmal zu mir kommt und sagt, hör mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du hier meiner Tochter nicht mal eben ein bisschen helfen? Oder mal gerade, unser Trainer ist krank, kannst du nicht mal gerade und so. Natürlich mache ich das, weil ich ungerne jemanden dann da hängen lasse, aber ich mache es sehr ungerne, weil ich den Schüler ja gar nicht kenne und gar das Pferd nicht kenne, den Schüler nicht kenne und im Grunde genommen vielleicht dann unbewusst viel mehr falsch mache als richtig, weil ich auf einmal mit anderen Ideen um die Ecke komme oder auf andere Dinge Wert lege und damit vielleicht dann den Reiter oder die Reiterin mehr verunsichere oder da mehr schädlich bin als nützlich. Aber grundsätzlich, glaube ich, braucht man ein bisschen, um mit dem Reiter zusammenzuwachsen, mit dem Schüler, und eben zu wissen, wie reagiert der Schüler in den verschiedenen Momenten, und daraufhin dann das Training und gerade auch die Vorbereitung auf dem Turnier und vor dem Turnier darauf abzustimmen, dass der Reiter eben und auch das Pferd dann positiv am Start gehen und nicht mit irgendwelchen Selbstzweifeln behaftet sind.
Wie war das bei dir früher, Karl? Musste dein Trainer dich eher anstacheln oder dich eher beruhigen, wenn du in den Parcours geritten bist? Diese Folge ist powered by PEMAG, Pferdesport Service und Marketing AG, dem Unternehmen hinter dem Fachmagazin Rheinlands Reiter und Pferde. Wir sind eure Experten rund um den Pferdesport. Bei uns gibt es alles aus einer Hand, kompetent und informativ. Dabei nehmen wir uns noch Zeit für echte Recherche. Aktuelle Themen bekommt ihr zeitnah und direkt. In unserem Fachmagazin Rheinlands Reiter und Pferde beleuchten wir im Heft und online die wichtigen Themen der Szene. Und das nicht nur regional. Zudem unterstützt unsere angegliederte Agentur Unternehmen dabei, ihre Marke authentisch bei ihren Wunschkunden zu etablieren.
Ja, bei mir war es tatsächlich, also als ich angefangen habe, war ich, glaube ich, eine sehr große Schissbuchs, und also da brauchten meine Eltern also viele positive Worte, um mich da zu motivieren. Nachher war es eher andersrum, dass ich vielleicht dann oft zu viel Risiko gegangen bin. Ich glaube, ich war dann auch der König vom Abwurf vom letzten Hindernis, also immer schnell zur Zeit und letzten um, weil man dann doch nochmal meinte, man könnte am letzten Sprung nochmal die Zeit gut machen, die man vielleicht vorher verbummelt hat. Und ja, manchmal hat es geklappt, oft ging es in die Hose, aber alles in allem, glaube ich, war ich eher der Reiter, der ein bisschen zu eifrig ans Werk ging, als dass man jetzt mich groß motivieren musste.
Ja, klingt fantastisch. Lieber schnellster Vierer als langsamster Nuller.
So ungefähr.
Ja, und ich meine, du hast das zu Beginn recht bescheiden durch die Blume gesagt. Du hast ja nun wirklich ganz, ganz viele Erfolge auch verzeichnen können. Und da gehört ja auch ein bisschen Mut und vor allem auch Risikobereitschaft dazu. Weil wenn man das nicht versucht, dann bist du immer irgendwo in den Platzierungen, aber nie ganz vorne.
Genau, das stimmt. Und trotzdem, glaube ich, entwickelt sich das auch durch die Pferd-Reiter-Partnerschaft. Ich glaube, man muss das auch so ein bisschen so Step-by-Step rausfühlen. Wie viel kann ich riskieren? Wie viel kann ich mir und meinem Pferd schon zumuten? Und dabei ist es oftmals auch so, dass man sagen muss, um einen Schritt nach vorne zu kommen, muss man vielleicht vorher zwei Schritte zurückgehen. Und das ist, glaube ich, gerade auch in dieser Partnerschaft Pferd-Reiter ganz wichtig, um langfristig Erfolg zu haben. Einfach auch zu merken, wir sind jetzt vielleicht nicht gerade in Topform, warum auch immer. Und dann muss man auch dann Disziplin haben, um zu sagen, so jetzt lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen oder machen vielleicht mal ein, zwei Turniere ein bisschen kleiner, um uns wieder zu festigen und zu sammeln, um dann wieder auch Highlights setzen zu können.
Ja, nachvollziehbar. Du hast gerade das Stichwort langfristig Erfolg haben genannt. Wenn man auf das Thema langfristig Erfolg haben schaut, über so viele Jahrzehnte, bei dir ja auch in verschiedenen Bereichen, Reiter, Trainer, da kommt man auch manchmal an Entscheidungen nicht vorbei, die man treffen muss, um diesen Erfolg auch langfristig zu halten. Wenn du so zurückdenkst, gab es da so eine Entscheidung, die dir echt schwer gefallen ist, wo du aber sagst, die war nötig, damit genau dieses langfristig erfolgreich sein auch funktionieren konnte?
Ja, das hatte ich ja zu Anfang schon mal kurz angesprochen, meine Entscheidung damals auf oder das Reiten praktisch an Nagel zu hängen, weil ich eben diesen Job in Katar angenommen habe, der natürlich ja meine Reitkarriere in dem Sinne schlagartig beendet hat, dafür aber auch nahtlosen Übergang geschaffen hat in den Pferdehandel, in das Dasein als Trainers. Und ich da wirklich auch eine Riesenchance gesehen habe, die Chance genutzt habe, aber das natürlich auch mit vielen Entbehrungen zu tun hatte. Ich meine, ich habe fast immer ein halbes Jahr dann im Middle East verbracht, Katar, Dubai, Saudi-Arabien etc. Ich habe meine Familie wenig gesehen, meine Freunde wenig gesehen. Das hat natürlich eben sehr auch, man musste eben auf viele Dinge auch verzichten. Und das ist selbst jetzt noch bei mir der Fall, weil ich immer noch als Trainer ja sehr, sehr viel unterwegs bin und man da dann doch das Privatleben sehr eingeschränkt ist. Ich glaube, meine Freunde und guten Freunde, die wissen dann aber auch die Zeit, die ich mit ihnen verbringe, dann auch sehr zu schätzen. Das heißt, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, Geburtstage etc. und ich da mir dann die Zeit nehme, dann das wissen die Leute dann auch, glaube ich, auch dann zu schätzen. Und ich versuche dann wirklich auch die wichtigen familiären und wichtigen Dinge in den verschiedenen Freundschaften dann auch sehr ernst zu nehmen und dann auch zu sagen, so dieses Wochenende ist mal kein Turnier, weil da ist Geburtstag oder Hochzeit oder sonst was von guten Freunden oder Bekannten und da möchte ich dann gern dabei sein. Und da kommt man natürlich oft in Bedrulle, aber da muss man dann auch für sich selber die Prioritäten setzen. Das ist, ja, glaube ich, sehr wichtig im Leben.
Ja, und wieder habe ich ein Bild im Kopf, wie, ich stelle mir vor, damals dein Telefon schellte, dieses Angebot kam, als Trainer eben, als Nationaltrainer tätig zu sein und dann mach ich's nicht. Du hast dich entschieden und ja, da ging deine Karriere weiter. Dein Vater, Dirk Schneider, den kenne ich ja auch sehr, sehr gut, der leider nicht mehr unter uns ist. Eine ganz prägende Person auch im Reitsport, große Persönlichkeit. Was würdest du sagen, ist so die eine Sache, die du von ihm ja gelernt hast, mitgenommen hast und die bis heute bei dir ganz, ganz präsent ist?
Ja, ich glaube, ganz wichtig, was ich auch eben schon mal gesagt habe mit meiner Tätigkeit als Trainer, ist Dinge positiv zu sehen. Also mein Vater hatte also eine wahnsinnige Gabe, immer positiv alles zu betrachten und er hatte wirklich einen grenzenlosen Optimismus. Also geht nicht, gibt's nicht, war für ihn immer irgendwo eine Lösung in Sicht. Und egal, was man für Tiefschläge erleben musste, hinnehmen musste, er war immer, sagte immer, ist kein Problem, geht weiter, bietet sich wieder eine neue Chance und so weiter. Also das war oder ist, glaube ich, das, was ich von ihm gelernt habe, vielleicht aber auch von ihm in die Wiege gelegt bekommen habe. Und das trägt mich auch gerade was meinen Beruf angeht, dass wenn man mal im Turnier war und es nicht so gut gelaufen ist, dass man dann eben nicht direkt den Kopf in den Sand steckt, sondern sagt so, beim nächsten Mal kommen wir hier viel stärker zurück und jetzt wissen wir, was wir besser machen müssen. Und eben diese positive Sicht auf die Dinge, die hat er mir vermittelt und da bin ich auch sehr froh drüber.
Und da schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast, dass du auch jetzt positive Leute um dich haben möchtest, als Schüler und auch in deinem ganzen Kreis.
Ja, das ist richtig und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass auch wichtig ist für einen selber, auch wahrscheinlich auch nachher ganz wichtig ist auch für die eigene Gesundheit, dass man sich nicht ärgert über Leute, über Dinge, dass man wirklich versucht, eben dieses Positive um sich herum zu gestalten, weil ich glaube, dass einem selber das auch gut tut, am Ende auch den Menschen, mit denen man zu tun hat, auch gut tut, auch wenn sie es manchmal noch nicht so wissen, aber am Ende, glaube ich, gehen sie auch viel besser durchs Leben, wenn sie alles etwas positiver sehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und klar, wir müssen alle Geld verdienen und ich muss auch jeden Tag sehen, dass es läuft und so weiter. Aber für mich ist Geld auch nicht alles. Es ist für mich viel, viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut und auch wohlfühle mit meinen Entscheidungen. Und es ist schon oft passiert, dass ich auch wirklich lukrative Angebote für Pferde abgelehnt habe, weil ich irgendwie mein Bauchgefühl mir gesagt hat, das passt nicht richtig mit dem Kunden, mit dem Pferd. Das lassen wir lieber. Und ich mich dann entschieden habe, vielleicht auch für deutlich weniger Geld, das Pferd aber dann so zu verkaufen, dass ich sagen kann, dass das passt. Und ich meine, du hattest ganz zu Anfang ja im Eingang ein bisschen gesprochen von Mary Lou, von Sinclair. Gerade bei den beiden war das ganz extrem. Also Mary Lou hatte ich, wie die mit Henrik dann durchgestartet ist, wirklich extreme Angebote aus dem Ausland. Ich wusste aber auch, dass wenn das Pferd weggeht, der Henrik erstmal in ein großes Loch fällt, so dass wir dann gemeinsam versucht haben, jemanden zu finden, einen Investor zu finden, der das Pferd für Henrik gesichert hat. Das ist uns dann mit der Familie Torweg gelungen. Und ich hätte das Pferd sicherlich viel, viel teurer an anderer Stelle verkaufen können, aber ich war einfach total happy, dass das Pferd bei Henrik bleiben konnte, dass die Familie Torweg viel Freude mit der Mary Lou gehabt hat, jetzt auch sogar nach Beendigung der Sportkarriere in der Zucht. Und das Gleiche war mit Sinclair, mit Sophie. Ich wusste, wenn der Sinclair irgendwo anders hingeht, dass Sophie erstmal sportlich dann ins Straucheln vielleicht kommt. Und so hat der Sinclair wirklich maßgeblich auch dazu beigetragen, dass die Sophie den Step dann in den Fünf-Sterne-Bereich geschafft hat und dadurch sich dann auch wieder andere Pferde an seiner Seite dann entwickeln konnten. Jetzt mittlerweile ist ja super aufgestellt. Trotzdem, glaube ich, gehört Sinclair immer noch zu einem, oder wahrscheinlich ist es im Moment ihr bestes Pferd oder eines ihrer besten Pferde nach wie vor. Aber sie hat natürlich dadurch eben jetzt auch im Spitzensport Fuß gefasst. Und ich glaube, dass das am Ende auch wichtig ist und nicht sich nicht immer nur um den letzten Euro jetzt vor oder zurück dreht, sondern es muss passen und dadurch hat man auch dann gute Werbung und dann entwickelt sich vielleicht ein neues Geschäft, wo man wieder was verdient und schließt sich wieder der Kreis und es dreht sich weiter.
Und der Kreis schließt sich für mich noch mehr zu meinem Eingangsstatement. Du bist ein Möglichmacher für Erfolg. Das war gerade nochmal der Inbegriff dessen für mich persönlich.
Ja, das freut mich und ich habe auch große Freude daran, wenn die Pferde, die mal von mir gekommen sind oder aus meinem Stall kommen, dann mit ihren anderen Reitern sehr erfolgreich sind und ich das dann auch dann vermittelt bekomme, dann Videos bekomme mit den Ritten oder dann zwischendurch mal auf Instagram oder Facebook dann von den neuen Besitzern dann positiv erwähnt werde und das freut mich dann total und das bestätigt mich in meiner Arbeit und ja, versuche immer wieder das sogenannte Perfect Match herzustellen. Und ich glaube auch, dass es auch nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der Allwissende und auch mir gelingt es nicht immer, dass das alles perfekt läuft mit Pferd und Reiter und Kunden und so weiter. Und da muss man, glaube ich, ganz wichtig auch, um langfristig die Kunden, das Vertrauen auch der Kunden zu behalten, ist, dass man vor allen Dingen Stärke zeigen muss und Hilfe leisten muss, wenn mal irgendwas nicht so super funktioniert. Ja, es ist immer alles toll, wenn das Pferd super einschlägt und die Leute gewinnen und alles wunderbar und prima. Aber ich glaube, gerade wenn eben Pferd und Reiter nicht so gut zusammenpassen, dass man dann sagt, okay, kriegen wir das irgendwie gemeinsam gelöst? Gibt es irgendetwas, was wir schon mal grundlegend ändern müssen, um eventuell doch eine gute Verbindung herzustellen? Und wenn man aber dann trotz dieser Hilfestellung merkt, das wird einfach nichts mit denen, da ist was festgefahren oder die Chemie, die passt einfach nicht, dass man dann auch wirklich sagt, pass auf, gar kein Problem, wir suchen nach einem anderen Pferd oder du stellst das Pferd wieder zu mir und ich versuche da den anderen Reiter für zu finden, der vielleicht besser passt. Aber ich glaube, dass das gerade ganz, ganz wichtig ist und auch Vertrauen für die Kunden bedeutet, dass die wissen, wenn mal irgendwas nicht gut geht, wir stehen da nicht im Regen und der Karl, der zuckt mit den Achseln und sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, sondern man muss versuchen, dann eine Lösung zu finden. Und auch wenn es vielleicht eine Zeit lang dauert und man vielleicht 2, 3, 4, 5 Pferde ausprobieren muss, um dann das Richtige zu finden, aber man darf den Kunden dann nicht alleine lassen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und ich glaube auch ein bisschen, dass das Erfolgsrezept bei mir, dass ich ja Kunden auch über viele Jahre habe und die mir wirklich auch vertrauen, weil sie wissen, wenn irgendwas ist, bin ich da.
Ja, kann ich auch nur bestätigen, habe ich in all den Jahren auch immer so beobachtet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wie du sagst, als ein Teilchen von dem ganzen Erfolgsrezept. Und Erfolgsrezept nochmal aus einer anderen Richtung geschaut. Die letzten 4 Fragen in meinem Podcast, die sind immer ähnlich. Wenn du einem jungen Menschen im Reitsport mit all deiner Erfahrung einen einzigen Gedanken, einen Mentaltipp mitgeben müsstest oder dürftest, welcher wäre das?
Ich glaube, dass es jetzt gar nicht unbedingt nur für den Reitsport gilt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das tun sollte, was einem Spaß macht. Egal, ob das jetzt im Reitsport ist oder im Beruflichen ist. Ich bin der Meinung, man wird gut in etwas, was einem Spaß macht. Man wird nicht, wenn man jetzt gerne Tennis spielt, der nächste Olympiasieger. Aber ich glaube, dass wenn man gerne Tennis spielt und das wirklich mit Leidenschaft macht, wird man auch gut im Tennis. Und das Gleiche gilt fürs Reiten und das Gleiche gilt, glaube ich, in was die Berufswahl angeht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich freut, wenn man morgens aufsteht, auf das, was man zu tun hat. Und das, was man arbeitet oder das, was man sportlich machen möchte. Ich glaube, dass das auch wieder im Umkehrschluss wieder zu tun hat mit dieser positiven Einstellung. Wenn man etwas tut, was einem Spaß macht, dann glaube ich, wird man da auch gut drin.
Würde ich zu 100% unterschreiben. Absolut. Karl, gibt es heute was dich nach all dem, was du schon erreicht hast, noch reizt oder neugierig macht?
Ja, es ist natürlich immer so, dass ich versuche, an die Erfolge irgendwo anzuknüpfen, was die Pferd-Reiter-Paarungen angeht. Wenn man einmal einen Weltmeister gestellt hat sozusagen, dann möchte man das natürlich gerne nochmal schaffen und so, oder mal vielleicht sogar nochmal Olympiasieger. Also der King Edward war ja schon Mannschafts-Olympiasieger mit dem Henrik, aber Einzel-Olympiasieger noch nicht. Und ja, dass man vielleicht da nochmal irgendwo wieder eine Pferd-Reiter-Kombination darstellt, die das erreicht. Ansonsten wünsche ich mir eigentlich, mein Leben etwas besser noch zu organisieren, dass ich noch mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringe und vielleicht lerne, auch etwas mehr abzugeben und nicht immer denke, ich muss alles selber machen, sonst wird das nichts, sondern man muss auch vielleicht ein bisschen besser noch delegieren und Dinge abgeben können.
Ja, das sind 2 schöne Dinge und ich habe wieder ein Bild im Kopf, wie du bei Olympia mit dem Pferd, was du gestellt und gefunden hast, dann doch auch noch Einzel-Olympiasieger wirst als Pferde sozusagen, als Möglichmacher für Erfolg.
Würde mich sehr freuen und noch sehr reizen.
Ja, das ist ja das Schöne an Olympia, das geht ja quasi ein Leben lang. Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Ich weiß mittlerweile ganz genau, dass es ganz wichtig ist, mit welchen Menschen man sich umgibt. Das ist für den Erfolg wichtig, das ist aber auch für sich selber ganz wichtig, für das Innere. Ich weiß ganz genau, dass es mir persönlich nicht gut tut, mich mit Menschen zu befassen, die negativ gestimmt sind, egal in welchem Bereich. Und das geht schon los, wenn man morgens beim Bäcker die Brötchen kauft oder bei der Tankstelle sein Auto tankt und man den Kassierer begrüßt und der einem ein freundliches und herzliches Guten Morgen entgegenbringt oder so ein gemuffeliges gerade mal Hallo über die Lippen bringt. Damit beginnt das schon. Deswegen weiß ich für mich selber, wie wichtig das ist, sich von negativen Energie fernzuhalten und wirklich versuchen, positiv alles zu sehen. Das habe ich vielleicht in jungen Jahren noch nicht so sehr gemerkt, aber je mehr man mit Leuten zu tun hat und je intensiver, desto wichtiger ist es, mit den richtigen Menschen zu tun zu haben und sich von denen, die negativ einen beeinflussen, fernzuhalten. Das ist für mich im Laufe der Jahre ganz deutlich geworden.
Sprichst mir aus der Seele, sehe ich ganz genauso. Und die letzte Frage, Karl, die geht an mich. Was darf ich dir denn beantworten?
Ich meine, du hast ja auch einen Riesenschritt gemacht. Du warst in einer ganz, ganz starken Position in einem sehr großen Unternehmen und hast ja auch für dich selber eine Entscheidung getroffen, die vielleicht viele Leute gar nicht glauben konnten und gesagt, okay, ich hänge meinen Job im Büro an Nagel und mach was Neues und hast dich jetzt in dem Bereich des Mentalcoachings ja doch auch schon ganz gut etabliert. Die Frage, bereust du den Schritt oder bist du damit zufrieden, diesen Schritt gegangen zu sein? ich kann mir vorstellen, dass sicherlich finanziell da erstmal Abstriche gemacht werden müssen, weil du sicherlich da in deiner Position vorher sehr viel Geld verdient hast. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade, wenn man was neu startet, erstmal schwer, da direkt wieder in den gleichen Rhythmus reinzukommen, was das monatliche Gehalt angeht. Aber ich, so wie ich dich jetzt hier vor mir sehe, glaube ich, dass du damit happy bist. Aber die Frage an dich, bist du mit diesem Schritt zufrieden oder bereust du diesen Schritt?
Also ich bin total zufrieden und bereuen tue ich ihn auf gar keinen Fall. Und ob es am langen Ende erfolgreich wird oder nicht, ich würde ihn nie bereuen. Ich hätte ihn bereut, wenn ich ihn nicht gemacht hätte, weil ich dann nicht gewusst hätte, wie es ist. Und es ist großartig. Ich kann noch mehr das tun, was ich gerne mache. Ich habe auch vorher meinen Job sehr gerne gemacht und der ist ja jetzt nicht ganz unähnlich. Als Personalleiterin habe ich auch Führungskräfte gecoacht, beraten, mit denen diverse Gespräche geführt. Von daher ist das jetzt eigentlich nur die logische Verlängerung und die logische Entscheidung, das jetzt in dem Feld weiterzuführen, was mir noch mehr Spaß macht. Und es ist einfach eine coole Entscheidung gewesen. Es macht viel Freude. Und du hast selber gesagt, Geld ist am langen Ende erstens nicht alles. Und zweitens, wenn man das macht, was man richtig, richtig gerne macht, wird man auch gut darin und dann wird es auch erfolgreich. Und von daher bin ich überhappy. Ich bin jetzt sozusagen im 11. Monat der kompletten Selbstständigkeit. Ich habe das vorher ja berufsbegleitend gemacht. Und allein, dass ich jetzt mit dir hier diesen Podcast aufnehmen darf, wäre mir sonst nie möglich gewesen. Von daher, allein dafür hat es sich schon gelohnt, die Entscheidung zu treffen.
Ja, das freut mich sehr. Das sieht man dir auch an. Also du machst ja wirklich einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Und ich glaube eben, du hast natürlich jetzt auch viel mehr die Möglichkeit, dein Hobby, nämlich auch die Reiterei, mit deinem Beruflichen, mit dem Mentalcoaching auch jetzt zu verbinden. Und ja, kommen wir wieder auf den Punkt, was man gerne tut und was einem Freude bereitet. In der Regel ist man auch dann gut in dem Job und dann oder in dem Sport oder was auch immer und dann kommt der Erfolg nachher von ganz alleine. Und wichtig ist, da glaube ich, dass man glücklich und zufrieden ist mit dem, was man macht. Und das scheint bei dir der Fall zu sein.
Absolut, absolut. Und ich bin jetzt auch glücklich und zufrieden nach unserem Gespräch, lieber Karl. Es hat viel Freude gemacht. Es waren spannende Einblicke in dein buntes, erfolgreiches Leben und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wenn wir nochmal einen Olympiasieger gestellt haben, dass wir uns dann wieder treffen zum nächsten Gespräch.
Spätestens dann, also nächste Möglichkeit 2028.
Genau so, alles gut.
Super, vielen Dank.
Gerne, danke dir.